Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Tier, Pflanze, Mineral. So lautet der Name eines berühmten Ratespiels, auch bekannt als 20 Fragen. Und es beginnt üblicherweise damit, dass man den gesuchten Begriff eine dieser drei Kategorien zuordnet. Bei Korallen fällt das gar nicht mal so leicht. Ihre verästelte Struktur erinnert an Pflanzen. Viele von ihnen besitzen ein mineralisches Skelett. Aber eigentlich handelt es sich um Tiere, um Nesseltiere nämlich, die zudem auch noch eine Lebensgemeinschaft mit Algen bilden. Diese ungewöhnliche Existenzweise macht Korallen aber auch anfällig für Temperaturschwankungen. Es kommt dann zur sogenannten Korallenbleiche. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Doch zu Beginn geht es erst einmal um die Renaissance der Nuklearwaffen.
Planspiel mit Bombe. Das neue atomare Wettrüsten.
Absolut gesehen sinkt die Zahl der Nuklearsprengköpfe. In den 1980er Jahren, als der Kalte Krieg am frostigsten war, besaßen allein die USA und die Sowjetunion mehr als 5-mal so viele Atombomben wie heutzutage alle 9 Atomwaffenstaaten zusammen. Dieses aktuelle Arsenal reicht leider immer noch, um die Welt gleich mehrfach zu vernichten. Und noch ein zweiter Trend zeichnet sich ab, der keine guten Nachrichten verheißt. Die Tendenz zu kleineren Atombomben, die als sogenannte taktische Kernwaffen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden könnten. Dagmar Röhrlich über die Rolle der Mini-Nukes im atomaren Rüstungswettlauf.
Vielleicht wird es einmal den magischen Moment geben, in dem alle Länder der Erde gemeinsam ihre Atomwaffen vernichten.
Perhaps someday in the future there will be a magical moment when the countries of the world will get together to eliminate their nuclear weapons.
Doch leider ist es noch nicht so weit.
Unfortunately, we are not there yet, sadly.
Als US-Präsident Donald Trump am 18. Dezember 2017 seine Strategie zur nationalen Sicherheit vorstellte, hieß eine der Säulen: den Frieden durch Stärke bewahren.
We recognize that weakness is the surest path to conflict.
Wir sind uns bewusst, dass Schwäche zu Konflikten führt und herausragende Macht die sicherste Verteidigung ist.
And unrivaled power is the most certain means of defense.
Die Details präsentierte Trump wenige Monate später im Rahmen der Nuclear Posture Review. Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft spielen darin eine wichtige Rolle.
Die USA wollen solche Kernwaffen mit geringer Sprengkraft vor allem deshalb wieder ins Arsenal aufnehmen, weil sie glauben, dass Russland dies ebenfalls getan hat. Und dass die Russen bereit sind, diese Waffen in einem konventionellen Konflikt einzusetzen, um ihn zum eigenen Nutzen zu beenden.
Ob das den Tatsachen entspricht, darüber sind sich die Analysten uneins, erläutert Shannon Kyle vom Friedensforschungsinstitut SIPRI. Jedenfalls besitzt Russland solche Waffen und passende Trägersysteme. Außerdem soll 2014 ein russisches Großmanöver mit dem simulierten Einsatz von kleinen Atomwaffen geendet haben, von sogenannten Mini-Nukes. Neu ist die Idee nicht. In den 1950er und 60er Jahren gab es bereits einmal alle möglichen Atomwaffen dieser Kategorie, erzählt SIPRI-Experte Robert Kelly.
Artilleriegranaten, Wasserbomben, um U-Boote zu sprengen, Bodenluftraketen, die ein Flugzeug abschießen sollten. Das wohl Verrückteste waren ein paar Davy Crockett. So etwas wie eine Bazooka mit einer kleinen Nuklearwaffe am Ende.
Die Davy Crockett war die kleinste jemals gebaute Kernwaffe. Die Sprengkraft ließ sich wählen zwischen 10 und 20 Tonnen TNT-Äquivalent. Damit war sie in etwa so stark wie die derzeit stärkste konventionelle US-Fliegerbombe, nur eben um ein Vielfaches kompakter. Ihre Reichweite zwischen 2 und 4 Kilometern.
Ich weiß nicht, wer die abfeuern und sich dann die Finger in die Ohren stecken wollte. Glücklicherweise ist man dann diese verschiedenen sogenannten taktischen Atomwaffen losgeworden.
Doch nun kommen sie in neuer Form zurück, wobei klein relativ ist. Heute besitzen selbst die kleinsten Mini-Nukes immer noch ein Vielfaches der Sprengkraft der größten konventionellen Bomben. Eine Detonation könnte eine Kleinstadt mit 20.000 bis 30.000 Menschen auslöschen. Überhaupt, selbst die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki lagen unter 20 Kilotonnen und würden als kleine Atomwaffe gelten. Das Bemerkenswerte, diese Mini-Nukes gelten manchen Strategen neuerdings als einsetzbar.
Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft sollen auf den Schlachtfeldern eine Rolle einnehmen, die die strategischen Waffen nicht erfüllen können.
Als taktische Kernwaffen sollen Mini-Nukes im Gefecht und nahe oder sogar im Boden gezündet werden. Das soll verhindern, dass sich Druckwelle, Hitze und Strahlung über weite Gebiete verteilen. Hans Christensen von der Federation of American Scientists in Washington, D.C. nennt auch Flugzeugträger, Fabriken oder Kommandoposten als denkbare Ziele. Dabei werden die Waffen beispielsweise über Satellitennavigation präzisionsgelenkt.
Deshalb brauchen sie einfach nicht so viel Sprengkraft, um ihr Ziel zu zerstören. Bis zu einem gewissen Grad hat es also eine natürliche Entwicklung hin zu niedriger Sprengkraft gegeben. Die Botschaft ist klar. Wir entwickeln und stationieren diese Waffensysteme, weil wir ihnen, liebe Gegner, sagen wollen, dass wir eher bereit sind, sie einzusetzen, als eine Waffe mit hoher Sprengkraft. Machen Sie sich keine Illusionen.
Am 29. Januar 2020 berichtet die Federation of American Scientists, dass die USS Tennessee als erstes U-Boot mit W-76-2-Sprengköpfen ausgestattet worden ist. Atomsprengköpfen von vielleicht 5 oder 8 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Im Juni 2020 erhält das US-Kampfflugzeug Strike Eagle die Zertifizierung für den Einsatz der B-61-12, eine präzisionsgelenkte kleine Atombombe, die mehrere Meter in den Untergrund eindringen kann, um tiefliegende Bunker zu zerstören.
Sie sollen ausdrücklich in einer frühen Phase eines Nuklearkonflikts eingesetzt werden. Und das wird die Art und Weise beeinflussen, wie nationale Führer im Konfliktfall Entscheidungen über den möglichen Einsatz von Atomwaffen treffen. Sie können sich ein Krisenszenario vorstellen, in dem ein Präsident überlegt, was zu tun ist. Seine Admiräle und Generäle kommen und sagen, naja, wissen Sie, wir haben diese Waffen mit 100, 200, 300 Kilotonnen Sprengkraft. Wenn wir das einsetzen, wird der Fallout über große Gebiete niedergehen. Aber wissen Sie was, Mr. President? Wir haben auch diese kleine Waffe, nur 8 Kilotonnen. Wenn wir die geschickt einsetzen, gibt es nur wenig radioaktiven Fallout.
Je mehr man sich auf diese Logik einlässt, dass man eigentlich damit Nuklearwaffeneinsatz verhindern möchte, desto wahrscheinlicher wird meiner Meinung nach eben genau das.
Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Das ist das, was man eine sich selbst ereignende Prophezeiung, eine self-fulfilling prophecy nennt.
Auch wenn der Begriff Mini-Nuke anderes suggeriert, aus einer kleinen Detonation kann sich ein ausgewachsener Atomkrieg entwickeln.
Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Am Montag geht es in Teil 3 der Serie um Atomtests im Computer. Bei dem Great Barrier Reef vor Australien dürfte es sich wohl um das weltweit bekannteste Korallenriff handeln. Es erstreckt sich über rund 2000 Kilometer entlang der Nordostküste des 5. Kontinents. Und wie so viele andere Korallenriffe auch, leidet es unter dem Klimawandel. Der Pazifik in dieser Region hat sich stark erwärmt und die Korallen bleichen massenhaft aus. Das heißt, sie verlieren ihre Algen, mit denen sie in Symbiose leben, und sterben ab. Allerdings ergeht es nicht allen Korallen so. Manche stecken den Hitzestress besser weg. Im Fachmagazin Science beschreiben Forschende nun die genetischen Grundlagen dafür. Volker Mrasek berichtet.
Innerhalb der letzten 5 Jahre kam es 3-mal zu einer massiven Korallenbleiche im Great Barrier Reef. So war es auch im Sommer 2017, erinnert sich Line Bay vom Australischen Institut für Meeresforschung in Townsville.
Damals fiel uns auf, dass es nicht alle Kolonien der Korallen gleichermaßen traf. Es gab welche im Riff, die nicht so stark ausblichen, und das sogar innerhalb derselben Art. Das machte uns neugierig und wir begannen sofort, Proben im Riff zu nehmen. Wir fragten uns, liegt des Rätsels Lösung vielleicht in den Genen dieser Korallenart?
Die dänische Biologin und einige andere Wissenschaftler untersuchten das an einer Steinkoralle aus der zoologischen Gattung Acropora. Sie ist weit verbreitet am Great Barrier Reef. Die Forscher nahmen über 230 Proben an 12 verschiedenen Standorten im Meer und entschlüsselten anschließend das komplette Erbgut der Nesseltiere. Ein Batzen Arbeit, so der Populationsgenetiker Zach Fuller von der Columbia University in New York.
Das Erbgut dieser Korallenart enthält viele Abschnitte ohne Funktionen und ist etwa 470 Millionen Basenpaare lang. Zum Vergleich, das des Menschen besteht nur aus 3 Millionen. Es hat uns ungefähr 1 Jahr gekostet, dieses gigantische Puzzle zusammenzusetzen.
Die Mühe hat sich offenbar gelohnt. Heute weiß Fuller, es gibt unterschiedliche genetische Veranlagungen unter den Steinkorallen. Manche kommen dadurch besser mit steigenden Meerestemperaturen klar als andere und bleichen nicht so stark aus. Klar wurde das den Forschern durch eine genomweite Assoziationsstudie. So etwas wird auch in der Humanmedizin gemacht, um genetische Dispositionen zu erkennen, zum Beispiel für bestimmte Krankheiten. Im Fall der Korallen ging es um genetische Marker für Hitzetoleranz.
Es ist kein einzelnes Gen dafür verantwortlich, dass die Korallen unterschiedlich stark ausbleichen, sondern viele verschiedene.
Solche Genomanalysen könnten sich eignen, um vorherzusagen, welche Kolonien der Steinkorallen besonders gefährdet sind, wenn die Meerestemperaturen weiter steigen, und welche nicht. Dazu müssen die Methoden allerdings noch weiter verfeinert werden. Die Forscher überlegen auch, die Meeresalgen einzubeziehen, mit denen die Korallen in Symbiose leben. In ihrem Genom könnte man ebenso nach Markern für Hitzetoleranz suchen. Am Australischen Institut für Meeresforschung startet jetzt ein 4-Jahres-Projekt. Dabei seien jetzt auch Freilandstudien im Great Barrier Reef vorgesehen, so Line Bay.
Wir können jetzt Gentests für die Korallen entwickeln. Wir gehen raus, nehmen Proben im Riff und können dann besser verstehen, wie die Korallen reagieren, wenn sie erneut erhöhten Wassertemperaturen ausgesetzt sind. Die genetischen Marker sind deshalb so wichtig, weil sie es uns erlauben, Korallen mit einer natürlichen Hitzetoleranz zu identifizieren.
Diese resistenteren Steinkorallen könnte man dann auch in Aquakulturen züchten, ganz ähnlich wie es zum Beispiel mit Austern geschieht. Anschließend setzt man sie im Great Barrier Reef aus, an Stellen, wo weniger robuste Korallen vorher abgestorben sind.
Das eröffnet uns neue Möglichkeiten für den Schutz von Riffen. Vielleicht können wir auf diese Weise dazu beitragen, dass sich hitzetolerantere Korallen stärker ausbreiten und dass sie es schneller tun als von Natur aus durch die Evolution.
Ob sich dieses Konzept bewährt und wie schnell es anwendbar sein könnte, ist heute aber noch offen. Bay und ihre Kollegen betonen, der beste Schutz für hitzegestresste Korallenriffe sei immer noch, die weitere Erwärmung der Meere in Grenzen zu halten, durch größere Anstrengungen beim Klimaschutz.
Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Erdöl ist der Schmierstoff, der unsere Wirtschaft am Laufen hält. Nicht nur als Energieträger, sondern auch als materieller Rohstoff für die Chemieindustrie, die daraus viele weitere Produkte herstellt. Das Erdöl ist dabei ein Stoffgemisch, das erst einmal in seine Bestandteile zerlegt werden muss, um es dann weiterverarbeiten zu können. Das geschieht gewöhnlich per Destillation in großen Raffinerien. Doch dieses Verfahren kostet sehr viel Energie. US-Forscher haben nun gezeigt, manche Stoffe ließen sich viel effizienter aus dem Erdöl gewinnen mit Filteranlagen auf Basis spezieller Polymermembranen. Lucian Haas mit den Einzelheiten.
Damit aus Rohmerdöl Brennstoffe wie Diesel, Benzin, Kerosin, aber auch andere chemische Grundstoffe gewonnen werden können, muss das Erdöl als Stoffgemisch in seine verschiedenen Bestandteile aufgeteilt werden. Das geschieht in großen industriellen Destillationsanlagen, den Raffinerien. Die verbrauchen allerdings sehr viel Energie.
It takes nearly 1% of the entire energy usage on the planet.
Tatsächlich stecken wir heute rund 1% der Energie, die wir Menschen verbrauchen, in die Raffinierung von Erdöl. Der hohe Energiebedarf dafür kommt daher, dass das Öl stark erhitzt werden muss, um es in seine vielen Bestandteile aufzutrennen.
MG Finn ist Chemiker am Georgia Institute of Technology. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ryan Lively, einem Experten für Membrantechnologie, fragte er sich, ob es nicht möglich wäre, Membranen zu entwickeln, mit denen sich gezielt bestimmte Stoffklassen aus Rohöl ohne energieintensive Destillation gewissermaßen ausfiltern lassen. Bei der Klärung oder Entsalzung von Wasser sind Membranfilteranlagen schon weit verbreitet. Dabei wird Wasser einfach durch Membranen aus speziellen Polymeren gedrückt. Diese Membranen haben sehr feine Poren, die zwar Wasser, aber keine anderen Moleküle passieren lassen. Um aus Rohöl bestimmte Stoffe in ähnlicher Weise mit Membranen abzutrennen, wären allerdings andere Qualitäten gefragt. Viele Moleküle im Öl lassen sich weniger nach ihrer Größe als nach ihren chemischen Eigenschaften unterscheiden. MG Finn und Kollegen suchten deshalb nach Materialien, die so etwas vollbringen könnten. Und sie wurden fündig. Bei Membranen aus sogenannten spirozyklischen Polymeren.
What's unique about the material that we were able to develop?
Unser Material ist einzigartig, weil es die Fähigkeit besitzt, im Kontakt mit dem Öl kleine Poren zu öffnen, die so beschaffen sind, dass bestimmte Moleküle aus dem Öl sie passieren, andere wiederum nicht. Das Ganze ist dabei ein dynamischer Prozess. Die Poren kommen und gehen. So eine Eigenschaft war zuvor nicht bekannt.
Die Forscher hatten das auch nicht von Anfang an erwartet. Vielmehr stießen sie bei Experimenten eher zufällig darauf. Umso interessanter sind allerdings die Anwendungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Denn erste Versuche mit Rohöl im Labor zeigten, dass es grundsätzlich möglich sein sollte, in Zukunft zumindest einige Prozesse in Raffinerien von der energiehungrigen Destillation auf Membranfilterstufen umzustellen. Der Energiebedarf würde dabei im Vergleich auf rund 1/10 sinken.
Das würde dann auch das Aussehen von Raffinerien völlig ändern. Auf zumindest einen gewissen Anteil an Destillation wird man wohl nie ganz verzichten können, aber es gäbe viel weniger dieser langen Reihen von Reaktionsbehältern und Abgasrohren. Und eine Raffinerie wäre dann auch viel kleiner.
Noch ist es lange nicht so weit. Bis zu einer Realisierung der Technik im industriellen Maßstab könnten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte vergehen. Und MG Finn ist sich nicht einmal sicher, ob große Erdölfirmen bereit wären, das Risiko einzugehen, ihre etablierten Raffinerien für viel Geld auf Membranfilterverfahren umzurüsten. Viel eher könnte er sich vorstellen, dass solche neuartigen Filtermembranen künftig im kleineren Maßstab zur Auftrennung bestimmter Bestandteile von Kohlenwasserstoffen eingesetzt werden.
Filtern statt Destillieren, spezielle Membranen können helfen, Erdöl aufzubereiten, erklärte Lucian Haas. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lennart Pyritz.
Ultraschwarze Haut macht Tiefseefische unsichtbar. Bis in die Tiefsee dringt zwar kaum oder gar kein Sonnenlicht, allerdings gibt es dort biolumineszente Organismen, die Licht aussenden, zum Beispiel um zu jagen. Eine spezielle Tarnkleidung bedingt offenbar, dass einige Fische trotz dieses Lichts in der Tiefsee unsichtbar bleiben. Wie Forschende im Fachblatt Current Biology schreiben, verfügen mindestens 16 dort lebende Spezies über eine ultraschwarze Haut. Diese absorbiert mehr als 99,5% des auftreffenden Lichts. Dafür verantwortlich sind speziell geformte und angeordnete Pakete von Melaninpigmenten in den Hautzellen. Die Forschenden hoffen, dass ihre Studie helfen könnte, neue lichteinfangende Materialien für Sonnenkollektoren oder Teleskope zu entwickeln. Illegale Rodungen kontaminieren brasilianische Agrarexporte. Etwa ein Fünftel des Sojas und zwischen 17 und mehr als 50% des Rindfleisches, das jährlich aus Brasilien in die EU exportiert wird, könnte mit illegaler Abholzung im Amazonasgebiet und in der Cerrado-Savanne zusammenhängen. Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachblatt Science. Anhand eines umfassenden Satzes von Landnutzungs- und Entwaldungskarten hat das internationale Autorenteam abgeschätzt, wo illegale Abholzung in Verbindung mit Sojaanbau und Viehzucht steht und wie viele solcher Produkte in die EU gelangen. Im Untersuchungszeitraum zwischen 2009 und 2017 könnten demnach etwa 2 Millionen Tonnen Soja im Jahr die EU erreicht haben, die auf Grundstücken mit illegaler Abholzung angebaut wurden. 500.000 Tonnen davon aus dem brasilianischen Amazonasgebiet. Nun verfüge Brasilien über die Informationen, die es brauche, um schnell und entschieden gegen diese Regelverstöße vorzugehen und sicherzustellen, dass seine Exporte frei von Abholzung sind, so einer der Studienautoren. Eine Studie beschreibt das am höchsten lebende Säugetier der Welt. Dabei handelt es sich um eine Spezies der Blattohrmäuse. Ein Exemplar der Art war im Februar dieses Jahres während einer Bergsteigerexpedition im Norden Chiles auf einem Vulkangipfel in mehr als 6700 Metern Höhe gefangen worden. Damit könnte die Maus das am höchsten lebende Säugetier sein, das bislang entdeckt wurde. Die Autoren vermuten, dass möglicherweise unterschätzt werde, in welchen Höhen kleine Säugetiere noch leben können. Die höchsten Bergregionen der Welt seien biologisch noch nicht ausreichend erforscht. Meeresschildkröten navigieren nach einer überraschend groben Karte. Grüne Meeresschildkröten sind in der Lage, mehrere tausend Kilometer durchs offene Meer zurückzulegen und isolierte Strände und Inseln wiederzufinden. Eine Studie im Fachjournal Current Biology legt jetzt nahe, dass die Tiere dabei meist nicht täglich nachjustieren, sondern mitunter hunderte Kilometer von der direkten Zielroute abweichen, bevor sie die Richtung korrigieren. Häufig erreichen die Schildkröten ihr Ziel auch nicht punktgenau, sondern müssen am Ende der Wanderung noch suchen. Die Ergebnisse stützen frühere Vermutungen, nach denen die Schildkröten im offenen Ozean ein Navigationssystem nutzen, das möglicherweise auf dem geomagnetischen Feld der Erde beruht. Die diesjährige Hitzewelle in Sibirien wäre ohne den Klimawandel praktisch unmöglich. Darauf verweist eine Studie der internationalen Forschungsinitiative World Weather Attribution. Demnach hat der menschengemachte Klimawandel die lang anhaltende Hitze in der Region mindestens 600 Mal wahrscheinlicher gemacht. Ohne Treibhausgasemissionen würde so ein Ereignis der Analyse zufolge nur einmal in 80.000 Jahren auftreten. Um die Auswirkungen des Klimawandels abzuschätzen, griffen die Forschenden auf Computersimulationen zurück. So wurden die heutigen Klimabedingungen mit denen in einer Welt ohne anthropogene Erwärmung verglichen. Ein Großteil der Corona-Fälle in Wuhan wurde nicht entdeckt. 87% der Infektionen könnten dort in der ersten akuten Phase zwischen Januar und März unbemerkt geblieben sein. Das berichtet ein chinesisches Forschungsteam im Fachmagazin Nature. Es hat mit statistischen und epidemiologischen Modellen den Ausbruch in Wuhan rekonstruiert. Auch andere Studien sind bereits zum Ergebnis gekommen, dass viele SARS-CoV-2-Infektionen nicht erkannt werden, zum Beispiel weil Infizierte nur schwache oder keine Symptome haben. Die aktuelle Analyse zeigt, dass die Übertragungsrate zu Beginn mit einer geschätzten Reproduktionszahl von 3,54 sehr hoch war und mit der Zeit auf etwa 0,28 fiel. Das deutet darauf hin, dass die ergriffenen Gegenmaßnahmen wie Quarantäne und Distanzhalten geholfen haben, Infektionen zu reduzieren.
Sternzeit, 17. Juli, die schillernde Mondkorona. Die Sonne, der Mond und unsere Atmosphäre zaubern immer wieder schöne Lichterscheinungen an den Himmel. Am bekanntesten ist der Regenbogen. Wassertropfen brechen das Licht und malen so einen bunten Halbkreis ans Firmament. Regenbögen gibt es auch im Mondlicht, allerdings sind sie viel seltener, weil der Mond dazu fast voll sein muss. Andernfalls ist sein Licht zu schwach, um einen Regenbogen entstehen zu lassen. Im Sommer, wenn der Vollmond tief am Himmel steht, ist die Chance auf einen Mondregenbogen am größten. Sehr bekannt sind auch die Halos, große Lichtkreise um Sonne und Mond. Sie haben einen Radius von 22 Grad, etwa anderthalb Handspannen bei ausgestrecktem Arm. Am Innenrand erscheinen sie meist etwas rötlich. Ein Halo entsteht, wenn Eiskristalle die Lichtstrahlen brechen. Zum Beispiel in Cirruswolken. Auf exakt derselben Höhe wie die Sonne und der Mond kann das Licht extrem verstärkt sein. Das sind Nebensonnen oder Nebenmonde. Ziehen dünne Wolken vor Sonne und Mond entlang, so kommt es oft zu einer Korona. Dann beugen eisige Wassertröpfchen, die kleiner sind als ein Zehntel Millimeter, das Licht. Die Korona ist oft in etwa so groß wie eine Faust bei ausgestrecktem Arm. Bei der grellen Sonne ist sie schwer zu beobachten. Besonders schön ist eine Mondkorona. Nah am Mond ist das Licht eher bläulich-weiß, weiter außen erscheint die Korona in roten Tönen. Manche sprechen auch vom Hof des Mondes. Aufziehende Bewölkung mag die Sterne verdecken, aber dafür zeigt sich oft eine zauberhafte Mondkorona.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft.